Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer und Julia Nihari-Kazen.
Hallo und willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Die NATO nennt mich Daddy. Ich habe da eine Menge zu sagen. So äußerte sich der US-Präsident vor kurzem in einem Interview. Trump schlägt zunehmend scharfe Töne an, wenn es um seine europäischen Verbündeten geht. Die seien schwach und langsam. Die USA sehen sie vor dem wirtschaftlichen Niedergang und der zivilisatorischen Auslöschung. Wie weiter umgehen mit diesem Partner, von dem so vieles abhängt, vor allem die europäische Sicherheit? NATO-Generalsekretär Rutte und Bundeskanzler Merz versuchten es heute beim Zweiertreffen in Berlin erneut mit großer diplomatischer Freundlichkeit. Claudia Buckenmeier.
Begeisterte Passanten. Kanzler Merz und NATO-Generalsekretär Rutte können sich kurz wie Stars fühlen. Ein entspannter Moment auf dem Balkon des Kanzleramts, bevor der Ernst der Lage beide wieder einholt. Der Krieg in der Ukraine bestimmt ihr Gespräch. Merz versucht gar nicht erst, etwas zu beschönigen.
Es ist nichts mehr so wie früher. Und wir sind in einer anderen Welt und wir leben in einer anderen Zeit. Und diese andere Zeit erfordert andere Antworten, als wir sie in der Vergangenheit gegeben haben.
Der als Grundsatzrede angekündigte Vortrag von Rutte, eine deutliche Warnung, Europa sei Russlands nächstes Ziel. Wir müssen auf das Ausmaß eines Krieges vorbereitet sein, wie ihn unsere Großeltern und Urgroßeltern durchleiden mussten. Stellen Sie es sich vor, ein Konflikt, der jedes Heim, jede Arbeitsstelle erreicht. Zerstörung, Massenmobilisierung, Millionen Vertriebene, weit verbreitetes Leid und extreme Verluste. Denken Sie an das, was in der Ukraine geschieht, sagt Rutte noch. Um den Krieg zu beenden und einen solchen Schrecken für andere zu verhindern, brauche es die Zusammenarbeit der Europäer mit den US-Amerikanern. Doch die neue Sicherheitsstrategie der USA blickt kritisch auf Europa. In einem Telefonat mit dem US-Präsidenten versuchten Deutschland, Großbritannien und Frankreich klarzumachen, dass Trump nicht an Europa vorbei verhandeln könne. Uneingeschränkt erfolgreich war das wohl nicht. Alles gute Anführer, Freunde von mir. Wir diskutierten über die Ukraine in ziemlich derben Worten. Wir hatten kleine Streitigkeiten über Leute. Kanzler Merz glaubt, dass Trump die Anliegen der Europäer trotzdem gehört hat. Er hofft es zumindest, vor allem beim Thema Gebietsabtretungen der Ukraine.
Es liegen noch schwierige Fragen vor uns. Wir sind uns aber auch alle einig, nur Kiew kann entscheiden, welche territoriale Regelung es akzeptieren kann. Es wäre ein Fehler, den ukrainischen Präsidenten in einen Frieden zu drängen, den sein Volk nach 4 Jahren des Leidens und Sterbens nicht mittragen kann.
Doch die USA üben enormen Druck auf die Ukraine aus. Präsident Zelensky im Gespräch mit Journalisten. Er hat inzwischen seinen Vorschlag an die US-Seite übermittelt und erneut mit den amerikanischen Verhandlern Rubio, Witkoff und Kushner telefoniert. Die Ungeduld bei Trump wächst. Am Abend lässt seine Sprecherin wissen, der Präsident ist extrem frustriert von beiden Seiten in diesem Krieg und er hat genug von Treffen, nur um sich zu treffen. Am Wochenende soll es weitere Gespräche geben. Wenn sie gut laufen, hofft man im Kanzleramt dann auf ein hochrangiges Ukraine-Treffen in Berlin mit oder ohne US-Amerikaner.
Wir wollen das besprechen mit Ina Ruck in Moskau. Ina, der ukrainische Präsident hat heute mit den Amerikanern gesprochen über Wege zu einem möglichen Frieden. Die USA schlagen vor, aus Donetsk eine entmilitarisierte Sonderwirtschaftszone zu machen. Wie blickt man in Russland darauf?
Es gibt noch keine offizielle Reaktion und ich glaube, es wird für die Russen davon abhängen, wer denn dann die Kontrolle hat über diese Region. Es ist ganz schwer vorstellbar, dass Putin irgendetwas zustimmt, bei dem er die Kontrolle über den Donbass verlieren würde. Das ist ja Teil seiner Maximalforderung, dass die Gebiete, die Russland ja nur zum Teil sogar besetzt hält, komplett russisch sein. Man hat sie ja auch schon hier in die Verfassung geschrieben und ich sehe da überhaupt keine Anzeichen für irgendwelche möglichen Zugeständnisse. Ina, das sieht man übrigens auch im Volk, wenn ich das noch sagen darf, in der Bevölkerung. Wenn man die Leute fragt, die sind hier sehr kriegsmüde, aber wenn man dann fragt, zu welchem Preis ist denn Frieden möglich, dann sagen die, zurückgeben tun wir nichts.
Mhm. Ina, die Europäer wollen mitreden, haben mit dem ukrainischen Präsidenten einen angepassten Plan in Washington vorgelegt. Wird sich Russland darauf einlassen?
Russland will die Europäer nicht mit am Verhandlungstisch. Das sagt man hier auch sehr deutlich. Heute hat es erst Lavrov wieder gesagt. Man will alleine mit den Amerikanern entscheiden über das Schicksal der Ukraine. Die Europäer seien gar nicht an Frieden interessiert, heißt es hier. Trump aber sei im Gleichklang mit den Russen. So wird das hier ganz deutlich gesagt. Das bezieht sich nicht nur auf Trump, auch die Unterhändler, die da kommen. Und das sind nicht nur die Russen, nicht nur die Amerikaner, die da quasi Friends and Family ja zum Verhandeln schicken, also den Schwiegersohn Trumps, den Jared Kushner und den Immobilienmakler Witkoff, keine Berufspolitiker, sondern enge Vertraute von Trump. Auch hier ist das so. Auch hier verhandelt Kirill Dmitriev. Das ist dem Vernehmen nach ein enger Freund der Familie von Putins Tochter und auch ein Vertrauter Putins, ein Investmentbanker. Diese Menschen, keine Berufspolitiker, verhandeln da aber offenbar über das Schicksal der Ukraine. Man findet das hier gut und sagt, die Chemie stimme. Man weiß hier aber natürlich auch, dass man Trump nicht bis zum Schluss trauen kann, dass er unberechenbar ist. Deswegen hält sich Putin immer diese Option offen, wenn die Verhandlungen nicht nach seiner Nase laufen, einfach weiterzukämpfen. Damit droht er ja die ganze Zeit.
Wir sind Russlands nächstes Ziel, das hat NATO-Generalsekretär Rutte heute in Berlin gesagt. Wie ernst müssen wir die russische Bedrohung nehmen?
Russland sagt, man habe keine Pläne, Europa anzugreifen. Man könne das gerne auch fixieren. Das hat Trump gesagt. Lavrov hat heute gesagt, schriftlich fixieren gerne. Wir wissen aber, wie Zusagen von Russland in der Vergangenheit geendet sind. Deswegen kann man natürlich Sorgen verstehen, vor allem der Nachbarländer, die sich Gedanken machen, was denn zum Beispiel passiert mit den Hunderttausenden Soldaten, die nach einem möglichen Ende in der Ukraine zurückkommen. Was passiert mit den Arbeiterinnen und Arbeitern in den Rüstungsfirmen, die auf Hochbetrieb laufen? Man kann die Leute nicht alle auf die Straße setzen, man muss sie beschäftigen. Das sind Gedanken, die sicherlich da eine Rolle spielen und auch die Drohungen Putins immer wieder. Auf der anderen Seite glaube ich aber, dass Russland sich zumindest in der unmittelbaren Zukunft nicht noch einen Krieg leisten kann. Das Geld ist nicht da. Es werden jetzt hier Steuern erhöht zum Januar, obwohl Putin versprochen hat, zugesagt hat, dass bis zum Jahr 2030 es keine Steuererhöhungen geben soll. Sie werden trotzdem erhöht. Das Land braucht Geld. Es kann sich keinen neuen Krieg, zumindest in der nächsten Zukunft, leisten. Allerdings kann es sich militärische, kleinere Provokationen sehr wohl leisten.
Ina Ruck, vielen Dank für diese Analyse. Danke nach Moskau. Donald Trump verschärft seinen Ton und sein Handeln gegenüber Europa, aber noch deutlich heftiger, wenn es um Venezuela geht. Vor der Küste des südamerikanischen Landes liegen mittlerweile mehrere US-amerikanische Kriegsschiffe und der weltgrößte Flugzeugträger. Bodentruppen will Trump nicht ausschließen, um, wie er sagt, den Drogenhandel zu bekämpfen. Nun haben die USA vor Venezuela einen Öltanker beschlagnahmt. Der sei Teil eines illegalen Netzwerks zur Unterstützung von ausländischen Terrororganisationen, heißt es dazu aus dem US-Justizministerium. Und es stellt sich die Frage, worum es der Regierung Trump bei all dem in der Karibik geht. Kerstin Klein.
Die Regierung veröffentlicht diese Bilder von der Kaperung des Tankers. Hubschrauber der Navy umschwärmen das Schiff, schwer bewaffnete Soldaten seilen sich ab. Der Tanker stand auf der US-Sanktionsliste, soll illegal venezolanisches Öl transportiert haben, möglicherweise nach Kuba. Es ist das erste Mal, dass die US-Regierung offen Venezuelas Ölexport attackiert. Wir haben einen Tanker vor der Küste Venezuelas beschlagnahmt. Ein großer Tanker, sehr groß, der größte, der je beschlagnahmt wurde. Und es passieren andere Dinge. Das Schiff soll nun in einen US-Hafen geschleppt werden. Und laut Medienberichten könnten weitere Beschlagnahmungen folgen. Für Experten eine klare Eskalation. Obwohl der Ölsektor schon seit langem rückläufig ist, sind die Öleinnahmen immer noch der Hauptweg, wie sich das Regime finanziert. Die bei weitem wichtigste Einnahmequelle.
The strategy is regime change.
Es geht um einen Regimewechsel. Bisher setzten die USA dabei auf militärische Einschüchterung. Jetzt sehen wir eine andere Taktik, nämlich dem Regime die Ressourcen zu entziehen. Tatsächlich rüsten die USA seit Monaten auf. Der größte Flugzeugträger der Welt, Dutzende Kriegsschiffe, rund 15.000 Soldaten. Alle in der Region um Venezuela positioniert. Und das US-Militär hat mehr als 20 mutmaßliche Drogenboote versenkt. Fast 90 Menschen dabei getötet. Venezuelas Präsident Nicolas Maduro verbat sich gestern erneut jegliche Einmischung. Seine Regierung sprach von Piraterie durch die USA. Die venezolanische Oppositionsführerin Maria Corina Machado widmete den ihr verliehenen Friedensnobelpreis hingegen unter anderem Donald Trump. Ich glaube, die Taten von Präsident Trump haben entscheidend dazu beigetragen, dass das Regime jetzt schwächer ist denn je. Will das Weiße Haus tatsächlich einen Regimewechsel herbeiführen? Und falls ja, mit welchen Mitteln? Immer wieder hatte Trump mit Angriffen auf venezolanisches Staatsgebiet gedroht. Doch dass die kommen, ist für Experten längst nicht ausgemacht. Ich denke, es gibt hier wirklich zwei Wege. Der eine ist eine weitere Eskalation, sei es durch mehr Aktionen wie gestern oder durch Landangriffe wie von Trump als Option ins Spiel gebracht. Aber es gibt auch den anderen Weg, eine Verhandlungslösung zu finden. Auch Trump hat das nicht ausgeschlossen. Es ist wie so oft bei diesem US-Präsidenten. Was er wirklich will, bleibt unklar. Und der Welt bleibt nichts, als zu rätseln und abzuwarten.
Oder nachzufragen bei Gudrun Engel in Washington. Gudrun, was wollen die Amerikaner in Venezuela bezwecken, jetzt auch mit der Beschlagnahmung eines Öltankers?
Naja, also die offiziellen Gründe sind ja eben, Nicolas Maduro führe ein nicht demokratisches Regime. Da will man der Demokratiebewegung helfen. Das heißt außerdem, es gäbe Menschenrechtsverletzungen, die man unterbinden wolle. Und dann natürlich das Hauptargument wie immer, das sei Drogenterrorismus, der von Venezuela ausgehe. Und Donald Trump hat in einem Interview deshalb auch ganz klar gesagt, die Tage von Nicolas Maduro, die seien gezählt. Das sind aber so die vordergründigen Argumente. Ganz klar ist, wenn man sich, ich zeige es nochmal, die nationale Sicherheitsstrategie der Vereinigten Staaten anguckt, über die wir ja seit Tagen reden, auch mit Blick auf Europa. Da steht lange, bevor es um Europa geht, was über die westliche Hemisphäre drin. Nämlich, dass die Vereinigten Staaten ja schon vor über 200 Jahren eigentlich für sich festgeschrieben haben in der Monroe-Doktrin, dass sie sich um Mittel- und Südamerika kümmern wollen, dass sich da niemand anderes irgendwie einmischen solle und dass das jetzt aber massiv geschehen sei, vor allem beispielsweise durch China, die etwa 80% des Öls aus Venezuela importieren, aber auch andere Länder wie beispielsweise Indien, Russland, der Iran. Und das gefällt den Amerikanern gar nicht. Die Sprecherin des Weißen Hauses hat gerade noch mal gesagt, wir müssen uns mehr um unseren eigenen Hinterhof kümmern, turn towards our own backyard. Und das ist in dem Fall eben Mittelamerika und das ist in dem Fall Venezuela.
Gudrun, aus Moskau heißt es heute, Putin habe mit Maduro telefoniert und dem venezolanischen Präsidenten seine Solidarität versichert. Droht da eine Konfrontation zwischen Russland und den USA?
Also auf dieses Telefonat angesprochen, hat die Sprecherin des Weißen Hauses das Ganze runtergespielt, hat gesagt, ja, jeder darf ja erstmal telefonieren, mit wem er wolle. Das sei jetzt erstmal noch kein Problem. Aber klar, daran sieht man, dass Russland enge Verbindungen zu Venezuela hat. Zum einen hat Rosneft, also die russische Firma, investiert in venezolanisches Öl und zum anderen liefern die Russen Waffen nach Venezuela. Das gefällt den Amerikanern natürlich überhaupt nicht. Das ist ein Konflikt. Wie gesagt, im Moment versucht man den hier in den Vereinigten Staaten runterzuspielen. Da muss man jetzt einfach erstmal abwarten. Aber es zeigt natürlich, dass Putin offenbar sehr genau weiß, dass er seine Karten ganz gut verteilt und sie im Spiel hält.
Gudrun Engel, vielen Dank nach Washington. Und zurück nach Europa, genauer nach Bulgarien, das 3 Wochen vor dem Währungswechsel hin zum Euro ohne Regierung dasteht. Proteste gegen sie gab es seit gut 2 Wochen, zunächst wegen des Haushaltsentwurfs für das kommende Jahr. Immer mehr gingen auf die Straße, bald auch wegen Korruptionsvorwürfen. Auch gestern wieder. In der Hauptstadt Sofia protestierten Zehntausende. Bulgarien wartet schon lange auf eine stabile auf stabile Verhältnisse. 7 Mal innerhalb von 3,5 Jahren waren die Bürger aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Anna Tillak.
Es sind Menschenmassen, die sich in den Straßen der bulgarischen Hauptstadt drängen. Mindestens 150.000 sind es allein hier. Auch in Dutzenden anderen Städten des Landes wird gestern Abend demonstriert. Treibende Kraft für die Proteste? Die junge Generation, die Gen Z. Das hier passiert, weil wir einfach die Schnauze voll haben von allem, was in diesem Land los ist. Es ist eine Diktatur. Wir wollen den Rücktritt. Und nach dem Rücktritt entscheiden dann wir, was als nächstes kommt. Hauptvorwurf der Protestbewegung? Korruption. Bulgarien ist das zweitkorrupteste Land der EU nach Ungarn. Die vergangenen 7 Regierungen in Bulgarien hielten nie länger als ein paar Monate. Die Menschen hier vertrauten ihnen einfach nicht. Die jetzige Regierung, angeführt von der konservativen GERB, pro-westlich, aber unbeliebt. Reizfigur im Hintergrund, ein extrem umstrittener Oligarch, der seit Jahren massiven Einfluss auf die Politik nimmt. Dann der Auslöser der jüngsten Proteste, eine Steuererhöhung. Die Bevölkerung ist wütend, hat Angst, dass dieses Geld in den Taschen korrupter Politiker verschwindet. Bei einer Demonstration vergangener Woche kommt es auch zu gewaltsamen Ausschreitungen. Der Auslöser war der Vorschlag für den neuen Haushalt. So ziemlich alle, die Wirtschaft, die Gewerkschaften und vor allem die jungen Leute fanden, dass er Korruption begünstigen würde. Was dahinter brodelte, war das Gefühl, dass die ganze Regierung zutiefst korrupt ist. Rücktritt skandieren sie hier, eine der zentralen Forderungen im ganzen Land. 18 Stunden später dann die Nachricht, die bulgarische Regierung tritt tatsächlich zurück, reagiert auf den Druck der Straße. Wir unterstützen diese Energie der Bürger und wir ermutigen sie. Ich habe das schon den Ministern gesagt und wiederhole es jetzt. Dieses öffentliche Engagement muss unterstützt werden. Für die junge Generation ist der Rücktritt der Regierung heute ein Erfolg. Medienexpertin Reni Trajkova erklärt, vor allem Social-Media-Kanäle wie TikTok hätten der Bewegung geholfen. Politische Clips gingen plötzlich viral. Es wurde Teil ihrer Popkultur, ihrer Jugendkultur. Die Politiker konnten es nicht mehr kontrollieren, das machte es viral. Deshalb mobilisierten sich so viele Menschen und kamen auf die Demos. Bulgariens pro-europäische Protestbewegung hat mit dem Rücktritt der Regierung heute ihr erstes Ziel erreicht. Nun hofft sie auf ein Ende der Korruption in ihrem Land.
Und wir kommen zurück nach Deutschland und hier zu den Jüngsten und ihren Rechten. Wie es um Kinderrechte steht, das prüft das Kinderhilfswerk jährlich mit einem Index. Der diesjährige zeigt, wo Schieflagen sind. Noch immer hängt viel davon ab, wo man wohnt. Für alle Bundesländer aber gilt gleichermaßen, sie müssten Kinder- und Jugendpolitik mehr Gewicht geben und mehr darin investieren. Stattdessen drohen Kürzungen, weil in den Kommunen gespart werden muss. So auch in Stuttgart. Jenny Rieger.
Während in Stuttgart wohl noch viele schlafen, brennt in der Altenburg-Schule bereits Licht. Frühbetreuung ab 7 Uhr, fast eine Stunde vor Unterrichtsbeginn. Ein Angebot für alle Eltern, die es brauchen, so wie Anatoli Triantafilidou. Denn ihre 10-jährige Tochter wäre sonst allein zu Hause.
Weil ich um 7 Uhr anfange zu arbeiten. Genau. Und arbeite bis um 16 Uhr sogar. Und genau, für mich ist es einfach wichtig, weil ich 8,5 Stunden bei der Arbeit bin und dass sie betreut ist.
35 Kinder werden hier jeden Morgen um- und versorgt mit Spielen, Frühstück, mit Gemeinsamkeit. Organisiert wird die Betreuung von der Stuttgarter Jugendhausgesellschaft. Ein freier Träger, finanziert durch die Stadt Stuttgart, die aber nun dringend sparen muss.
Nach meinem Informationsstand steht eine Kürzung in der Früh- oder Spätbetreuung im Raum, aber auch allgemein Personalkürzung bzw. einfach Kürzung an der Qualität. Da im pädagogischen Bereich Einsparungen sind einfach ein Unding, weil das, man sagt immer, das ist die Zukunft der Gesellschaft. Und wenn es dann ans Eingemachte geht, dann ist da, wo der Rotstift angesetzt wird.
Tatsächlich ist es schlecht bestellt um Stuttgarts Finanzen. Noch laufen die Beratungen zum Haushalt 2026-27, aber klar ist, es muss gespart werden, auch im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit. Für den SPD-Kreisverband ein Unding. Er hat deshalb eine Petition gestartet gegen den Kahlschlag an unseren Kindern und Jugendlichen, wie es dort heißt, durch die CDU-geführte Stadtverwaltung.
Ich erwarte von jedem Oberbürgermeister und von jeder Oberbürgermeisterin, dass sie schon vor Beginn von solchen schwierigen Haushaltsberatungen klar ihrer Verwaltung zum Ausdruck geben, dass an Kinder und Jugendlichen nicht gespart werden darf. Das fällt uns langfristig auf die Füße.
Die Stadt Stuttgart möchte sich nicht zum Stand der Haushaltsberatungen äußern, teilt jedoch mit. Die bisherigen Beratungen lassen darauf schließen, dass es trotz der sehr angespannten Haushaltslage möglich sein wird, auch künftig gute, umfassende Angebote in den Bereichen Jugendhilfe und Bildung zu machen. Genau das aber bezweifeln viele in der Kinder- und Jugendarbeit. Der Mädchengesundheitsladen hilft Jugendlichen bei psychosozialen Problemen, zum Beispiel mit Tanzkursen, bei denen übergewichtige Mädchen Selbstbewusstsein entwickeln sollen.
Als ich hergekommen bin, hat das irgendwie was mit mir gemacht. Also es hat mir schon Selbstvertrauen gegeben.
Ob das nach Kürzungen noch möglich sein wird?
Wir als Deutschland ratifizieren Kinderrechte und da ist es unsere höchste Aufgabe, diese auch umzusetzen. Und zwar so, dass Kinder und Jugendliche sich beteiligt fühlen und dass sie das spüren.
Und deswegen brennt am Nachmittag in der Altenburgschule noch immer Licht. 16.30 Uhr Spätbetreuung für 140 Kinder, damit ihre Eltern arbeiten können und damit die Kinder spüren, dass sie nicht allein gelassen werden.
Tja, das Land ruft nach Verbesserungen, nach großen Reformen, besonders laut in der Pflege. Die Zahl der Pflegebedürftigen hat sich in den vergangenen 10 Jahren fast verdoppelt auf mehr als 5,5 Millionen Menschen. Und es werden noch deutlich mehr. Mit bis zu 7,6 Millionen Pflegebedürftigen rechnet das Statistische Bundesamt im Jahr 2055. Eine bürgernahe und menschenwürdige Versorgung in der Stadt und auf dem Land sicherstellen, genau das möchte die schwarz-rote Regierung hinkriegen. Eine Bund-Länder-Gruppe hat jetzt Vorschläge präsentiert. Nur ob die das Zeug zur großen Reform haben? Alexander Budwig.
Der Handlungsdruck in der Pflege, er ist enorm. Zu viele Pflegebedürftige, zu wenig Pflegekräfte und dazu ein Milliardendefizit in der Pflegeversicherung. Die Gesundheitsministerin kommt deshalb zu dem Schluss:
Untätigkeit ist keine Option mehr.
Tätig war deshalb immerhin seit Juni eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe. Ihr Auftrag, Eckpunkte für eine laut Koalitionsvertrag große Pflegereform zu erarbeiten. Herausgekommen sind viele Einzelvorschläge, die Ministerin in Erklärungsnot.
Naja, natürlich muss das alles umgesetzt werden. Ich würde aber schon mal die These aufstellen wollen, dass eben was in dem langen Papier jetzt mal alles aufgeschrieben worden ist, auch durchgerechnet worden ist, auch jetzt vielleicht an Vorschlägen drin ist, bestimmt nicht alles neu ist, aber bestimmt auch nicht alles schon bekannt war.
Einigen kann sich die Arbeitsgruppe auf erwartbare Ziele. Mehr Prävention, weniger Bürokratie und eine Stärkung der häuslichen Pflege. Doch selbst nach 5 Monaten gemeinsamer Arbeit herrscht keine Einigkeit bei der wichtigsten Frage, wie die Pflege künftig finanziert werden soll.
Auch die Frage eines Finanzausgleiches zwischen privater und gesetzlicher Pflegeversicherung wird sicherlich sehr unterschiedlich beurteilt. Das gilt natürlich auch für Beitragsbemessungsgrenzen. Also ich will nicht bestreiten, dass es jetzt da auch Punkte gibt, wo es an den Linien der politischen Einstellungen im demokratischen Spektrum auch unterschiedliche Bewertungen und Gewichtungen gibt.
Für die, die in der Pflege arbeiten, ist das Ergebnis zu wenig.
Ich finde es nicht gut, dass es keinen konkreten Maßnahmenplan gibt. Eigentlich warten wir alle darauf, dass es einen ersten großen Schritt gibt. Und den findet man in dem ganzen Papier nicht. Und deswegen ist es eigentlich enttäuschend, was in dem Papier steht.
Im kommenden Jahr wollen Union und SPD aus den Vorschlägen dann ihre große Pflegereform erarbeiten. Dass dies noch ein langer Weg werden dürfte, wurde heute deutlich.
Tina Handel in Berlin. Tina, sind das nicht ein bisschen wenig Reformvorschläge, wenn wir sehen, dass die Lage in der Pflege immer prekärer wird?
Es sind tatsächlich gar nicht alles schlechte Vorschläge, würde ich sagen. Aber es sind nur kleine Schritte. Es bleibt unkonkret. Es fehlt ein Zeitplan. Und das alles in einer Situation, die fast schon dramatisch ist. Denn die Zahl der Pflegebedürftigen, die steigt gerade deutlich stärker, als es Prognosen in den vergangenen Jahren vorhergesagt haben. Die Politik rätselt da teilweise noch, woran das liegt. Aber sie reagiert nicht so richtig. Und von oben drauf geblickt, würde ich sagen, diese Regierung hat viele harte Themen in Kommission verschoben. Der Tag heute steigert bei mir jetzt nicht unbedingt die Erwartungen, dass dann da bei diesen Kommissionen immer viel herauskommt.
Tina, es gibt ja viele Baustellen, auch in der Pflege. Wo müsste man denn am dringendsten reformieren?
Also die Branche vermisst in dem Papier heute zum Beispiel eine echte Fachkräftestrategie. Denn es ist immer noch so, dass viele Fachkräfte früher rausgehen aus dem Beruf und auch nicht zurückkommen. Also wie kann man die halten? Da fehlen Ideen. Ein ganz großes Angstthema für die Bevölkerung ist der Eigenanteil im Pflegeheim. Der steigt immer weiter. Der liegt im Moment bei 3.100 Euro pro Monat. Und auch da fehlt es an Ideen, wie man das richtig deckeln kann. Und man kann eigentlich sagen, oben drüber steht dann immer die ganz große Frage nach der Finanzierung des Pflegesystems und die Frage, radikal Leistungen kürzen oder eben die Belastungen auf deutlich mehr Schultern verteilen. Und wir haben es gerade gehört, es gibt die Idee, man kann die Beitragsbemessungsgrenze deutlich anheben. Das würde heißen, dass Gutverdienende mehr einzahlen müssen. Aber auch da traut sich eben die Politik nicht ran. Das zeigt dieser Tag heute. Und solange diese Finanzierungsfrage ungelöst ist, wird es aber auch immer schwieriger, Fachkräfte zu gewinnen. Und man kann auch nicht so richtig der Bevölkerung die Angst nehmen vor Armut durch Pflege.
Tina Handel, vielen Dank für diese Information und Einschätzung. Danke nach Berlin.
Gerne.
Und wir kommen jetzt erstmal zu weiteren Nachrichten des Tages mit dir, Julia Niharika.
Ja, lange wurde darüber gestritten. Nun will die EU-Kommission offenbar das Verbot von Neuwagen mit Verbrennermotor abschwächen. Nach Informationen des ARD-Studios Brüssel wird die Behörde kommende Woche einen Vorschlag dazu vorlegen. Zuerst hatte die Bild-Zeitung berichtet. Demnach sollen Neuwagen ab 2035 nicht mehr vollkommen emissionsfrei sein müssen. Der Chef der Europäischen Volkspartei Weber sagte, stattdessen solle nur noch eine 90-prozentige CO2-Senkung verpflichtend werden. Ausgestoßene Klimagase sollten aber durch andere Maßnahmen vollständig kompensiert werden. Zum letzten Mal in diesem Jahr haben sich gestern die Spitzen von Union und SPD zum Koalitionsausschuss getroffen und sich dabei auf mehrere Vorhaben verständigt, unter anderem auch beim Thema Rente. Am Vormittag wurden die Ausschussergebnisse vorgestellt. So soll die private Altersvorsorge junger Menschen gestärkt werden. Neue Straßen, Bahnstrecken und Brücken sollen künftig deutlich schneller genehmigt werden. Und in der kommenden Woche will die Bundesregierung den Gesetzentwurf zur Bürgergeldreform auf den Weg bringen. Vertagt wurden hingegen Entscheidungen zum Heizungsgesetz. In Österreich dürfen muslimische Mädchen unter 14 Jahren künftig kein Kopftuch mehr in der Schule tragen. Ein entsprechendes Gesetz wurde im Parlament in Wien beschlossen. Familien- und Integrationsministerin Plack-Kolm von der konservativen ÖVP erklärte, das Kopftuch sei Zeichen der Unterdrückung. Der österreichische Islamverband kritisierte das Verbot. Es stigmatisiere Kinder und schade dem gesellschaftlichen Zusammenhalt. 3 Jahre nach dem Finanzskandal beim Rundfunk Berlin-Brandenburg hat die Generalstaatsanwaltschaft Anklage gegen die entlassene Intendantin Schlesinger erhoben. Ihr und 3 anderen ehemaligen Führungskräften wird unter anderem Untreue vorgeworfen. Dabei geht es um Zusatzvergütungen, die ohne die erforderliche Zustimmung des Verwaltungsrates gezahlt worden seien. Die Beschuldigten bestreiten die Vorwürfe. Neben dieser strafrechtlichen Anklage läuft auch noch ein Verfahren zwischen Schlesinger und dem RBB. Es ist eines der größten Öllecks in den vergangenen Jahren. Aus einer defekten Pipeline in Brandenburg sind mindestens 200.000 Liter Erdöl ausgetreten. Das Leck war bei Arbeiten an einer Pumpstation in der Nähe von Gramzow in der Uckermark entstanden. Mehr als 2 Hektar Acker wurden mit Öl getränkt. Erst im Laufe der Nacht konnte das Leck geschlossen werden. Die Auswirkungen auf die Umwelt sind noch unklar.
Wäre die Welt eigentlich eine bessere, wenn wir alle nur noch jodeln würden? Es klingt erstmal nach akustischer Herausforderung, aber nichts mehr zerreden, sondern nur noch das Wesentliche rufen, so wie schon vor Jahrhunderten die Alpenbauern von Thal zu Tal, als ein Holladiho noch reicht, um zu sagen, ich hol dich heute ab. Aber Jodeln ist nicht nur praktisch, sondern für viele die Stimme der Seele. Wen wundert es da noch, dass das Schweizer Jodeln nun von der UNESCO zum immateriellen Kulturerbe ernannt wurde? Also unsere Schweiz-Korrespondentin Stefanie Dott jedenfalls nicht.
Ein Vereinshaus am Stadtrand von Genf. Hier probt der einzige Hobby-Frauen-Jodelchor der Westschweiz. Ihr müsst den Ton vorausahnen. Konzentriert euch, den Oberkörper aufrecht. Jodeln ist nicht einfach nur Singen, sondern eine Gesangstechnik mit schnellen Wechseln zwischen Brust- und Kopfstimme. Die Schweiz zählt schon jetzt offiziell rund 12.000 aktive Jodler.
Also wir haben Naturjodel, das ist nur Jololo, also ohne Wörter. Und dann hat es die Jodellieder, da singen wir immer drei Strophen und der Refrain ist ein Jodel.
In die Gruppe hat sich auch eine deutsche Sängerin gemischt, die in Genf arbeitet und bisher eher die Jodel-Klischees kannte.
Vielleicht das stereotypische Jodeln, nicht das klassische hier, sondern ein bisschen überspitztes Jodlahitti und so. Ich wusste nicht, wie sich es wirklich auch so das klassische Jodeln singt und dass es da auch Jodelkonkurse gibt.
Die Verkündung heute in Neu-Delhi. Jodeln in der Schweiz wird offiziell immaterielles Kulturerbe.
Congratulations, Switzerland.
Und es gibt in Indien auch gleich eine Kostprobe. Es ist eine jahrhundertealte Schweizer Tradition. Früher haben sich vor allem die Hirten mit Jodeln von Alp zu Alp verständigt. Heute wird längst nicht mehr nur in den Bergen gejodelt.
Für mich ist das eine Hommage an unsere Vorfahren, die über Jahrhunderte jetzt immer das Jodeln bewahrt haben, tradiert haben, weiterentwickelt haben und wir es unseren Jugend auch mitgeben können. Also ich finde, das ist schon eine große Ehre.
Aber auch eine Pflicht, die mit dem UNESCO-Label einhergeht. Das Jodeln muss erhalten, archiviert und weitergegeben werden. Das geloben die Genfer Sängerinnen gerne. Das ist wie Sauerstoff, 1,5 Stunden, in denen wir einfach nur zusammen an schönen Klängen arbeiten. Nach einem langen Arbeitstag geht man mit frischer Energie wieder nach Hause. Eine Tradition, die jetzt ihr ultimatives Jodeldiplom erhalten hat.
Also ich weiß ja nicht, ob du dein Jodeldiplom schon hast, Carsten, aber das Angebot steht, du kannst die Wetteraussichten jetzt auch jodeln.
Jessie, bitte. Ich glaube, das wollen wir unseren Zuschauern besser nicht antun. Aber ich habe übrigens oft in der Schweiz dieses Jodeln erlebt, beim Wandern im Sommer auf den Berghütten. Und da kann man schon Gänsehaut bekommen, dann ist das etwas ganz Besonderes und eine ganz besondere Stimmung. Und ich fange auch direkt mit der Schweiz an, mit einer Berghütte, wo man zum Beispiel im Sommer auch Jodeln erleben kann. Das ist die Glecksteinhütte. Ich zeige sie deshalb, weil es heute dort im Berner Oberland, ich drehe mich mal wieder auf die Seite, einen traumhaften Sonnenuntergang gab. Dort unten ist übrigens der berühmte Ort Grindelwald. Wenige Wolken und entsprechend auch sternklaren Himmel gab es in der letzten Nacht auch im Norden Deutschlands an der Ostseeküste. Und da konnte man einmal mehr in diesem Jahr tolle Polarlichter sehen. Und um diese Wolken müssen wir uns kümmern. Die bleiben nämlich meistens eher ruhig, bringen keinen Regen. Denn dieses Hochdruckgebiet über Mitteleuropa, das bestimmt unser Wetter in der nächsten Zeit und schafft es, diese ganzen Regenfronten hier auf dem Atlantik außen vorzuhalten oder nach Norden Richtung Skandinavien abzudrängen. Und wir haben jetzt mal eine Animation vorbereitet mit den Regenmengen bis nächste Woche Mittwoch. Und da sieht man den Einfluss dieses an sich unscheinbaren kleinen Hochdruckgebietes. Weite Teile Mitteleuropas, der Alpenraum, auch Italien bekommen in den nächsten 7 Tagen kein Tropfen Regen ab. Hier über dem Atlantik sieht man richtig, wie die ganzen Tiefdruckgebiete entlangziehen. Und der Regen trifft dann eher die britischen Inseln oder auch Skandinavien. Dort auch als Schnee. Bei uns geht es trocken weiter. So auch in dieser Nacht. Und wir haben auch in dieser Nacht wieder neue Wolken. Meistens in Form von Hochnebel, zum Teil Nebel. Aber morgen dann tagsüber besonders im Osten. Später dann auch in der Mitte löst sich das Ganze stellenweise zumindest auf. und die Sonne kann wieder hervorkommen. Die Temperaturen heute Nacht gehen bei Aufklaren örtlich in den leichten Frostbereich zurück. Meistens sind es aber +3 bis +7 Grad. Und morgen tagsüber erwarten wir Höchstwerte zwischen 7 und 13 Grad. Im Nebel in Bayern nur 4 bis 5 Grad. Und Nebel und tiefe Temperaturen, das ist auch ein Thema fürs Wochenende. Vor allem an der Donau, dort bleibt es kalt. Ansonsten viele Wolken, am Samstag im Norden noch leichter Nieselregen. Ansonsten gibt es ein trockenes Wochenende bei Werten bis zu 11 Grad, auch ohne Jodeln.
Ich finde, die Polarlichter, die haben übers Nicht-Jodeln hinweggetröstet. Deshalb danke, Carsten. Das waren unsere Tagesthemen. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit Satire und Extra 3.
Und dem Reschke-Fernsehen im Anschluss.
Jo. Morgen begrüßt ihr an dieser Stelle Ingo Zamperoni und wir sagen für heute Tschüss.